Sci-Podcast Deutschland.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum zweiten Teil der Buchvorstellung Die Chance deines Lebens von Howard Levin, das die Erlebnisse des Autors 1970 bei Satya Sai Baba schildert. Benno Wesener, der damals selbst Teil dieser Gruppe von jungen Menschen war, trägt aus seiner Sicht noch einige nette Anekdoten bei und beantwortet Zuhörer und Zuhörerinnen Fragen. Durch diese Veranstaltung führte Norbert Nikolaus. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut zu Füßen.
Finden wir Folgendes. Eines Nachmittags kam Swami in unser Zimmer. Ich habe Arbeit für euch, sagte er. Schilder malen. Am nächsten Tag rief uns Herr Surya in den ummauerten Shed auf der anderen Seite des Mandirs. Sevadal brachten große Steinplatten herein, dann wurden wir mit den Platten allein gelassen. Herr Surya kam mit Farbe und Pinseln zurück, die Tür wurde aufgerissen und Swami kam herein, begleitet von Herrn Kasturi. Wir standen alle auf, in seiner Hand hielt er einige Papiere, auf die er eine Reihe von Sprüchen geschrieben hatte. Zum Beispiel, beginne den Tag mit Liebe, fülle den Tag mit Liebe, beende den Tag mit Liebe, dies ist der Weg zu Gott, denn Gott ist Liebe. Swami kam 8 bis 9 Tage lang morgens und abends in den Chat, während wir die Tafeln malten. Er verbrachte jedes Mal mindestens 2 bis 3 Stunden mit uns. Oft ging er direkt vom Mandir zu uns, sogar ohne einen öffentlichen Darshan zu geben. Benno, ihr wurdet also auch schon mal zu richtiger Arbeit angehalten. Kannst du vielleicht etwas darüber berichten, wie es da im Chat zuging mit dem Schildermalen?
Also mit den Steintafeln, ich kann mich nicht erinnern, ob die Frauen mit dabei waren. Da bin ich jetzt gerade überfragt. Ich weiß, dass 75 die Frauen auch mitgemalt haben bei der nächsten Aktion. Das heißt, diese Tafeln, das erste Mal, dass so Tafeln bemalt wurden und die sollten dann zu einem Festival an der Straße entlang festgemacht werden. Und wir hatten ja nur 1 oder 2 Leute, die so überhaupt mit Malen eine Erfahrung hatten, weil das waren ja so Ölfarben. Im Moment haben wir gedacht, mal schauen, was da rauskommt. Aber es ist eigentlich recht gut gelaufen. Auch ich selber habe so gemerkt, irgendwie hat es geklappt in diesen ganzen Wochen. Es war auch eine Erfahrung, sich zu trauen. Trau dich, einfach ein Selbstvertrauen zu haben. Du hast eine bestimmte Aufgabe, du kannst versuchen, sie zu erfüllen und nicht gleich denken, das kann ich nicht. Das war auch für mich eine ganz spezielle Lektion, eben erstens mal diese Tafeln zu malen. Und da gibt es dann, wenn ich jetzt einen Sprung mache auf 1975, da haben wir die Tafeln neu bemalt und dann gab es auch so Banner, die wir mit Sprüchen bemalen sollten. Die Tafeln, da hatte ich ja schon Erfahrung aus von 1970. Und dann bei diesen Bannern, da habe ich dann kapituliert und gedacht, das kann ich nicht, das verrutscht alles und so weiter. Und Benno steht auf und will zur Tür raus aus der Halle. In dem Moment kommt Sai Baba von der anderen Seite genau auf mich zu und hat gefragt, what you are doing? Und dann war ich so perplex dagestanden. und wusste, dass ich eigentlich mich verdrücken wollte. Das hat er genau gewusst und habe dann einfach mit diesen Bannern nicht mehr weitergearbeitet, beziehungsweise ich hatte auch nicht angefangen, weil ich hatte kein, wie soll ich sagen, nicht genügend Selbstbewusstsein, mich zu trauen. Weil bei den Tafeln 1970, da habe ich mich getraut. Und das waren so diese Schritte, wo ich auch in diesen ganzen Monaten und Jahren hingeführt wurde. Trau dich was, hab Mut. Das ist eine ganz wichtige Erfahrung, weil ich selber ja sehr introvertiert war oder eher, wie gesagt, unsicher. Wie Sai Baba gesagt hat, gut, schlecht, gut, schlecht. Da habe ich mich ja selber blockiert in meinem ganzen Tun.
Jetzt kommen wir zu diesem Zettel, den Benno aus dem Papierkorb herausgefischt hat. Ja, die Frage ist jetzt noch, was war mit dem Zettel?
Der Zettel war so, dass wir, wie es war, mir hat so einen Block gehabt, so einen ganz normalen Notizblock, hat da drauf geschrieben und dann haben wir die abgerissen und auf der Rückseite haben manche korrigiert, was er geschrieben hat. Und ja gut, am Schluss, irgendwann ist dieser Zettel halt in einem Mülleimer gelandet. Und weil wir haben ja von ihm viele Dinge bekommen, dann haben wir das auch nicht so, wie soll ich sagen, einen Schmierzettel nicht gewürdigt. Und dann habe ich mir gedacht, den nimmst du doch mal mit. Wer weiß, was in ein paar Jahren oder Jahrzehnten ist. Dann habe ich ihn mitgenommen und habe den dann auch lange in meinen Unterlagen gehabt, 30 Jahre. Und dann habe ich ihn mal mitgenommen zu einer Besprechung. Habe den bei der Bahn oben rein mit einer Arbeitsmappe das Original nach 30 Jahren aus dem Ordner geholt und wollte es einfach mal den anderen im Vorstand zeigen. Und dann ist diese Mappe, habe ich vergessen, im Zug ist nie mehr aufgetaucht. Das war auch so eine Geschichte, sich nicht zu stark an äußere Dinge zu hängen. Sai Baba hatte 1970 auch mal uns so Plaketten gegeben mit seinem Bild drauf. Also in einem der Interviews, da hat er das materialisiert und dann hat es uns verteilt. Und eine dieser Plaketten hatte ich im Geldbeutel. Und 4 Monate später bin ich zur Post und da war so ein kleiner Schalter und sonst niemand da. Da habe ich meinen Geldbeutel daneben gelegt, waren nur 10 Rupies drin, aber um das ging es weniger und die Plakette. Ich gehe raus und es ist eigentlich niemand reingekommen, komme zurück, das Ding war weg. Und dieser kleine Schalter war ja vergittert, der konnte gar nicht rauslangen, der Postmann, und hätte es wahrscheinlich auch nicht gemacht. Und da habe ich gedacht, das ist auch ein Beispiel, sich nicht zu stark an diese Dinge zu hängen. Ich konnte das in dem Moment tatsächlich akzeptieren. Es hat aber schon einige Monate gedauert.
Aber die Tatsache, dass dieses Bild jetzt hier mit dem Zettel zu sehen ist, beruht darauf, dass er vorher den Zettel kopiert hat, bevor er verloren ging.
Ja, also das Original, der mich damals gegeben hat, aus München, alten Devoti, der hatte das, ich will das Original kopieren, sodass es wirklich wie Original ausschaut. Und so hat er auch ausgeschaut mit den Tintenflecken. Und man sieht auf der Rückseite, dass wir den Avatar korrigieren. Seinbar korrigiert in Englisch. Ich weiß nicht mehr, es waren vielleicht 1-2 Korrekturen bloß, aber.
Wenn hier im Westen von Sai Baba die Rede ist, geschieht das meistens im Rahmen des Begriffs des Gurus. Und der Begriff des Gurus hat natürlich hier im Westen einen sehr besonderen Klang, nämlich er ist negativ besetzt. Wobei Guru nichts anderes bedeutet als Lehrer. Ein Lehrer ist auch ein Guru. Und aus dem Buch gibt es folgende kurze Geschichte. Swami kam einmal in den Interviewraum und dann sagte er, wer sind all die Rowdies? Fragte er scherzhaft. Er schaltete den Ventilator ein und setzte sich hin. Ich habe euch alle seit so vielen Tagen nicht mehr gesehen, sagte er entschuldigend. Wo ist dieser Mann aus New York? Er ist nach Bangalore gegangen, meldete sich India. Ja, sagte Baba, der die Antwort auf seine Frage bereits kannte. Er ist zu Shiva Bali Yogi gegangen Und wozu? Grabt einen tiefen Brunnen, dann findet ihr Wasser. Wenn ihr 5 Fuß hier und 10 Fuß dort grabt, werdet ihr nur entmutigt. Auf diese Weise werdet ihr kein Wasser finden. Dann fügte er hinzu, es ist ein Verrückter. Sai Baba lachte und wir alle lachten mit ihm. Und die Frage jetzt dazu ist, sind euch in Indien, also im Rahmen eures Aufenthalts im Ashram, auch andere Gurus begegnet oder hat Baba irgendwie bestimmte Dinge über andere Gurus gesagt?
Also ich kann mich erinnern, glaube ich, einmal mit Yogananda, dass er was gesagt hat, er hat es sehr vorsichtig geäußert und über andere. Er hat allgemein über Gurus gesprochen, dass sie hinter Geld und Anhängern hinterher sind. Und das war ja auch teilweise in den 70ern, gab es ja an jeder Ecke in Indien irgendwelche Gurus, die westliche Anhänger gesammelt haben, sagt man so schön. Nee, also da hat er sich sehr zurückhaltend geäußert. Es gibt vielleicht andere Gespräche, wo er da vielleicht deutlicher wurde. Aber er hat eben auch dann in einem Fall eben auch als jemand, ein junger Amerikaner kam, der mental total durch den Wind war, da hat er eben auch gesagt, dass der Kriya-Yoga, dass der eine Lehrer hatte, der ihm im Prinzip, wie soll ich sagen, diese Technik, die er vermittelt hat, hat eigentlich bei dem jungen Mann eher sich negativ ausgewirkt. Er war so verwirrt, als er dann zu Sai Baba kam und ist dort geblieben eine gewisse Zeit. Und ich hatte so den Eindruck, dass er langsam, aber langsam sich ein bisschen balanciert. Also es gab sicher auch in Indien Gurus, wo ich das Gefühl hatte, ist mir das nicht so stimmig. Also was mich bei Sai Baba gehalten hat, das ist mein erster Eindruck, erstens mal wusste ich gar nicht, dass, als ich dorthin kam, wer er war. Und dann hatte ich dieses Interview, wo ich das Gefühl hatte, alle meine Emotionen, alles ist ausgeglichen, alles ist in Balance. Dahinter haben natürlich die Arbeiten trotzdem begonnen. Also was mich überzeugt hat, war eben, wie gesagt, das erste Interview, wobei er gar nicht viel mit mir gesprochen hat. Das war einfach so die Atmosphäre der Stille, der Ruhe, alles ist im Lot. Und das hat mich dann auch gehalten, dort zu bleiben. Und dann ging natürlich auch die Arbeit los. Ich hatte so das Gefühl, der Film läuft rückwärts, mein Lebensfilm. Und viele Situationen so aus meinem Dorf und das musste ich alles aufarbeiten. Einmal gab es so eine Brassband, so eine Blaskapelle, die da geübt hat zu irgendeinem Fest. Und ich saß oben am Berg und dann plötzlich spielten die Lied, was ich von meinem Dorf kannte. Und ich hatte Blasmusik noch nie gemocht. Und das war wie eine Rückkopplung. Und manchmal habe ich Leute gesehen, die dachte ich, der schaut aus wie Müllers Georg aus meinem Dorf. Gell? Also so von der Physiognomie her. Das war wie wenn ich Dinge rückwärts, der Film läuft rückwärts und ich muss das ausarbeiten. Also diese ganzen Ressentiments, diese ganzen Vorurteile. Aber was mich bei Baba eben auch hielt, war, ich musste nicht imitieren. Ich habe erst nach 4 Monaten, als ich mit ihm war, seine Form endgültig, die äußere Form, angenommen. Und ich habe mir gesagt, ich, obwohl ich kaum Selbstbewusstsein hatte, ich berühre die Füße erst dann, wenn ich das Gefühl habe, es ist stimmig. Und ich das akzeptieren kann. Und da hatte ich einen Traum in die Nacht bevor, wo ich dann so gespürt habe, Ramakrishna, das ist ein Heiliger in Indien, den ich sehr verehrt habe, und Sai Baba verschmelzen in dem Traum. Das ist eine Energie. Und am nächsten Tag kam Sai Baba raus, das war damals in Brindavan, und dann kam er auch zu mir direkt hin und ist stehen geblieben. Und dann hatte ich das Gefühl, jetzt kann ich die Füße berühren, ohne da irgendwie zu imitieren. Und was noch ein ganz wichtiger Aspekt war, dass er nichts mit Geld zu tun hatte, dass seine Energie so subtil ist. Weil die Yogis und heiligen Männer, die ich vorher so besucht habe, da hat man so das Gefühl, wenn man so in den Raum kommt, man wird überrollt von einer unheimlichen Energie und kann gar nicht mehr so richtig atmen, ist nicht mehr ganz so sich selber. Und bei Sai Baba habe ich immer das Gefühl gehabt, dass er genau dosiert. Und in manchen Situationen oder Interviews, da gab es vielleicht Sekunden, wo dieser Vorhang aufgegangen ist, wo man plötzlich gespürt hat, welche Kraft und Energie dahinter steht. Und sofort ging der Vorhang zu, damit wir das auch verarbeiten konnten. Und wie gesagt, nichts mit Geld zu tun haben und keine Mission und don't imitate. Das waren so meine ganz wesentlichen Punkte, die ich eben auch dort erlebt habe. Und später hat mich das auch so ein bisschen geführt mit anderen Gurus oder auch in Europa, wenn ich mal Lehrer getroffen habe. Ich habe die jetzt nicht direkt mit Sai Baba verglichen, aber er war der Pol, wo ich von dort aus das beurteilen konnte, nee, das ist jetzt nicht so mein Fall, den kann ich nicht so, wie soll ich sagen, den brauche ich nicht oder den kann ich nicht so akzeptieren. Gell? Ja, auch bekannte Leute, die im Westen bekannt waren, oder es ist nicht mein Weg. Ich konnte die besuchen und habe das auch gemacht, aber es hat mich nicht so berührt. Ja.
Jetzt kommen wir zu einigen Fragen aus dem Publikum. Bitte.
Ja, ich wollte nur mal wissen, hat sich Baba eigentlich auch selbst als Gott gesehen oder als Gott bezeichnet?
Ja. Benno?
Sai Baba hat es immer gesagt, dass er Gott ist, aber dass eigentlich jeder Gott ist. Er hat es nie ausgeschlossen. Gell? Er hat es immer in Verbindung gesagt, dass Gott gegenwärtig ist in jeder Person. Das ist das Wichtigste auch, dass er vielleicht Gott verwirklicht und darstellt, soweit es überhaupt wir verstehen können. Aber das wichtige Element in diesem You are God, das ist ein ganz wichtiger Begriff, du bist Gott, in dir selber zu erkennen, dass du göttlich bist. Und das ist natürlich für uns aus dem Westen, auch für uns junge Leute, die wir in der christlichen Tradition erzogen wurden und viel von diesem Ballast erstmal, das ging mir auch so als katholisch streng erzogen, diesen Ballast diesen Ballast zu verlieren, nach und nach reinzuwachsen in diesen You are God. Okay? Aber nicht das Ego ist Gott, sondern ganz tief in dir drin. Und wie Sai Baba sagt, Gott ist everywhere. Aber er ist natürlich auch in dir. Er ist um dich, er ist über dir, er ist überall. So würde ich das definieren.
Eine eher persönliche Frage. Wie war dein Abschied in der Buddha Party bei Sai Baba? Hat er dich aufgefordert, wieder nach Hause zu gehen oder ist es in dir selbst entstanden? Wie war das?
Nach 1,5 Jahren hatte ich so das Gefühl, es ist eigentlich Zeit zurückzugehen. Und ich hatte auch das Gefühl, ich liebe Indien. Und Indien ist für mich wie ein Mutterland. Der Begriff Vaterland klingt komisch. Aber Deutschland ist für mich das Vaterland. Und ich habe es endlich akzeptiert, nachdem ich das ja in den 60er, 70er Jahren eher so abgelehnt habe. Da habe ich gesagt, dort ist mein Platz. Und dann im Oktober 71 habe ich überlegt, es über Land zu gehen, das ist, ich weiß auch nicht. Ich hatte irgendwie keine Lust mehr, über Land zurückzutrampen, hatte ja auch nicht das Geld zu fliegen. Und dann kommt plötzlich auch aus Nürnberg, wo ich Leute kannte, vorher schon, die kamen plötzlich nach Indien im VW-Bus. Und die hatte ich dann in Goa getroffen und mit denen bin ich dann im April 72 zurück. Zuerst nochmal nach Norden, als Sai Baba plötzlich im Norden war, in Delhi. Dann haben wir ihn auch dort nochmal gesehen. Ich hatte eine klare Vorstellung, mein Platz ist nicht in Indien. Obwohl ich Indien liebe und gerne dorthin gefahren bin und irgendwo auch ein Wesenszug in mir sehr, sehr indisch ist, wusste ich, die Aktivität ist in Deutschland. Da ist mein Platz. Und wenn ich zurückgehe, möchte ich was tun. Ich bin ja als Kaufmann ausgebildet worden, also kaufmännische Lehre. Aber ich will dann, wenn ich zurückkomme, was anderes machen im Sozialbereich. Also ich habe mich nicht direkt verabschiedet, sondern ich habe ihm, glaube ich, im Oktober einen Brief gegeben, ob ich gehen soll. Er hat er nicht beantwortet. Und dann, es war auch interessant, dann hatte ich, als ich diesen Brief nicht direkt eine Antwort bekommen habe, dann kam in der Zeit ein Yogi aus dem Himalaya heraus mit einem Gelehrten. Und dieser Gelehrte, der hat diese Palmblatt aus Delhi, die Palmblatt-Bibliothek interpretiert. Und da hatte ich 1972, kurz bevor ich zurück bin, dort habe ich den besucht, weil ich habe diese Palmblatt-Bibliothek, das war mir immer ein bisschen suspekt, weil die plötzlich in Indien inflationär, überall in jeder Ecke gab es die, die irgend so was so voraussagen haben. Und dann bin ich dorthin, um zu erfahren in Delhi, das war auch keine Geldschneiderei, man hat eine kleine Gebühr bezahlt und der Pandit hat dann irgendwie eins von den Palmblättern herausgezogen, ich weiß nicht, nach welchem System das geht. Und da war erst gar nichts die ersten zwei Tage. Und dann am dritten Tag hat ein Inder, der eben auch Urdu sprach, also auch eher so, diese Urdu ist eine der Sprachen von Pakistan neben Hindi, und der hat es dann aufgeschrieben und hat mir das später in Englisch übersetzt. Und in dem Ding war drin, dass ich mal einem großen Lehrer begegnen würde, dem bin ich ja schon begegnet. Und das Wichtigste für ihn war, in meinem letzten Leben war ich ein indischer Fabrikant oder Well-to-do-Person und hatte einen Sohn und eine Tochter. Das musste da drin gestanden sein. Und ich bin dann weg als Sannyasi, also als ich habe meine Familie entsagt und bin weggezogen, ohne meine Tochter zu verheiraten. Und das hat war für den Inder natürlich das Wichtigste in dieser Botschaft. Für mich war aber das Wichtigste, dass ich meinem Lehrer begegnen würde, beziehungsweise begegnet bin. Gell? Aber er hat sich da in diesem Ding verloren, dass ich im letzten Leben meine Tochter nicht verheiratet habe und sie sich dann das Leben genommen hat und ich als irgendwo als Mönch irgendwo unter dem Baum saß und dann gespürt habe, dass das ein Fehler war. Das war für irgendwie ein Drama aus einem indischen, aus einem indischen Film. Mich hat das alles nicht so berührt. Es könnte sein, aber wesentlich war für mich eher die Aussage, dass ich meinem Lehrer begegnet bin und nicht dieser Geschichte. Wir haben nach dem ersten Jahr, als diese Kerngruppe von 15 bis 20, die recht stabil war, es kamen mal neue Leute dazu, auch mal ein, zwei Deutsche, die blieben ein, zwei Monate, sind dann wieder weg. Aber die Kerngruppe blieb ein Jahr oder ein, sogar zwei Jahre teilweise zusammen. Im zweiten Jahr kamen dann neue Leute und nach einem Jahr gab es in dieser Gruppe auch so einen Abbruch. Das wird im Buch auch beschrieben, als Sai Baba nach Bombay gefahren ist. Ich bin ja nicht mitgefahren dorthin, sondern ich war in Bangalore und da hat es gekrieselt in der Gruppe. Gell? Also halt so wilde Geschichten wurden da erzählt und das war mir zu viel. Und dann habe ich gesagt, so Schluss mit Sai Baba. Im Januar 1971 bin ich dann weggefahren. Mir war einfach die Gruppe und diese ganzen Gerüchte und Unterstellungen und was da so lief, also bezüglich Sai Baba. Dann bin ich dann weg und bin zwei Wochen in so einem kleinen Ashram in Kerala, Swami Ramdas Ashram, und es war recht ruhig, ein, zwei, drei Mönche waren da und eben ein paar Devotees dort, und die haben jeden Nacht, die haben 24 Stunden gesungen, immer so in diesem Sloka, Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Ich blieb dort und habe jede Nacht von Sai Baba geträumt. Von wegen, ich habe Schluss mit Sai Baba. Und da gibt es ja noch eine Geschichte. Auf dem Weg nach Kerala bin ich da auch mit dem Bus gefahren und dann bin ich mal in die Nilgiri-Berge. Das ist eine wunderschöne Gegend, wenn so 2000 Meter hoch. Und ich kam mir vor wie in der Schweiz. Und dann bin ich da so gelaufen und da hat plötzlich ein Schild, Ashram so und so. Und dann bin ich dorthin und es war ein kleiner Ashram mit vier Mönchen und dachte, ach wunderbar, jetzt kann ich mich endlich erholen. Die zwei, drei Tage konnte ich ja da bleiben. Naja, der erste Tag war ganz ruhig, der zweite Tag kam ein ganzer Pulk von Bombay-Geschäftsleuten oder reichen Leuten an, also sehr fühle ich in Leuten. Und die haben mich dann reingeholt und ich glaube, ich habe mit denen auch dann noch gegessen. Ja, unser Opa oder der Großvater, der ist ein Avatar, der kommt nur alle 10.000 Jahre. Und so ein älteres Männchen, den haben die halt als ihren Guru gesehen. Und dann haben sie gesagt, ja, und ich soll mal hingehen. Und er hat mit dem großen Zehen aufs dritte Auge zu gehen. Und dann dachte ich, Opa, aber was passiert mir hier? Ich wollte ja eigentlich von allem nichts wissen und bin genau in irgendeine Falle getreten. Na, da habe ich gedacht, okay, lass ihn mit dem großen Zehen mein drittes Auge berühren. Und ich hatte überhaupt kein Gefühl, dass da irgendwelche Kraft oder Energie war. Und dann bin ich am nächsten Tag gleich geflüchtet und bin dann nach Kerala. Also, und wie gesagt, habe ich jede Nacht geträumt und bin dann nach Puttaparthi zurück.
Ja. Eine Frage zum weiteren Verlauf deiner Entwicklung. Auch der 70er Jahre warst du ja relativ häufig da, beziehungsweise Zeit dort. War das in den 80er und 90er auch bis 2000 noch ähnlich oder hat sich das dann doch deutlich verjüngt, beziehungsweise warst du kaum noch da?
Also nach 72, als ich nach Deutschland zurück bin und angefangen habe, dort zu arbeiten, ich hatte ja vorher, bevor ich 66 weg bin von Deutschland, schon eine Ausbildung als Industriekaufmann. Da wollte ich in den Sozialberuf eigentlich rein. Und das hat sich hingezogen 1972, bis ich irgendwo eine Stelle bekam. Und in der Zwischenzeit, das war ganz interessant, habe ich als Werkstudent für 4 Monate gearbeitet, 72, als ich von Indien kam, und habe diese Antipathie gegen diesen Büroberuf, der mich ja eigentlich in den 60er Jahren unheimlich belastet hat, also als Lehrling im kaufmännischen Bereich. Und in diesen 4 Monaten konnte ich ausarbeiten, diese Negativität, diese Vergangenheit abzuschließen. Das heißt, mir ging es gut in den 4 Monaten, aber nach 4 Monaten war auch Schluss. Und dann haben die sogar damals, ich war bei irgendeinem Direktor so als Assistent, also als Werkstudent, und da haben die mir sogar eine Assistenzstelle angeboten. Das war damals die Quelle, aber es spielt ja keine Rolle. Und dann habe ich aber so das Gefühl gehabt, nein, das ist für mich abgeschlossen, dieser Büroberuf. Und hatte eine Stelle bei der Lebenshilfe bekommen. Und für mich war die Arbeit mit den geistig Behinderten eine unheimliche Herausforderung. Ich habe zwar 5 Geschwister gehabt, aber mit geistig Behinderten ohne Vorbereitung zu arbeiten, das war für mich das beste Yoga, was mir passieren konnte. Und dann bin ich 1975, habe ich überlegt, nachdem ich dann dort gekündigt hatte, dachte ich, gehe noch mal ein Jahr nach Indien, um noch mal rauszufinden, wie das ist. Und dann 1975 im Herbst, da war dann diese Weltkonferenz und da haben wir nochmal diese Tafeln neu bestrichen. Die wurden zu jedem Fest nochmal neu bemalt, weil die einfach auch verwittert sind. Und da hatten wir dann, wie gesagt, diese Tafelauftrag und gleichzeitig hatten wir diese Stupa der Religionen, die wurde damals auch gebaut zu der Weltkonferenz und zu Sai Babas 50. Geburtstag. Und da haben wir dann auch mitgearbeitet, wer wollte, von den Westerners. Und haben dann, das ist auch so eine Geschichte, die haben dann diesen Lotus, die haben dann so Abwasserröhren gehabt aus Zement und haben 1, 2 aufeinander gesetzt. Und dann waren sie am Überlegen, was sie mit der dritten machen. Und dann hatten die ja natürlich keinen Kran, sondern nur so einen Flaschenzug mit so einem Baum. Und dann irgendwie kam Sai Baba auch immer fast jeden Tag dazu und hat gesagt, die sollen einen aus Holz oben hinsetzen, weil das einfach zu gefährlich gewesen wäre. Auch wenn die Inder den Ram Ram oder Sai Ram sagen, kann natürlich trotzdem, wäre das zu gefährlich geworden. Und wir haben dann da mitgearbeitet, das war ja alles sehr primitiv. Die haben dann so Balken gehabt, wo man hochgeklettert ist und dann immer einer so in Zwischenbalken saß, immer einer und hat diese Schale mit dem Zement nach oben gereicht. Mit einer Hand hast du dich festgehalten, mit der anderen hast du es weitergereicht. Das war dann so die Geschichte von 75. Aber im Dezember habe ich dann gemerkt, nach 4 Monaten, es ist nicht mehr die Zeit, länger in Indien zu bleiben. Und es ist auch okay jetzt gehe ich zurück. Ich hatte ein Jahr geplant, aber bin dann zurückgefahren.
Die Füße von Sai Baba zu berühren, das hat ja doch einen sehr hohen Stellenwert und das hat auch Auswirkungen auf den Menschen, der das gemacht hat. Ist das so richtig?
Also das Berühren der Füße in Indien ist erstens mal eine Tradition. Die Kinder berühren die Füße auch ihrer Eltern, wenn sie sich verabschieden oder wenn sie irgendwo hingehen oder verreisen. Und das ist natürlich in der Tradition. Bei den heiligen Männern und auch bei Sai Baba ist es so, dass dieses Berühren der Füße natürlich für die Menschen eine ganz spezielle Bedeutung hat. Bedeutung der Hingabe. Und vielleicht geben sie auch was weg, auch manches Negative. Und manchmal ist Sai Baba auch zurückgetreten, wenn Leute ihm die Füße berühren wollten. Gell? Manchmal hat es auch Ausmaße angenommen, dass die Sevadas, also Sevadas sind die Helfer, denn die Sai Baba so ein bisschen die Anhänger ein bisschen zurückgedrängt haben, weil es denn zu sehr belästigend war. Und bei manchen Leuten hat das auch nicht erlaubt. Aber es hat schon eine spezielle Bedeutung mit der Tradition in Indien. Für uns westliche Leute ist es fremd am Anfang. Später gewöhnt man sich dran und versteht es auch. Das sind das Zeichen des Respekts, der Hingabe auch. Und sicher auch der Gedanke, er übernimmt meine Probleme oder wie immer auch, wenn ich nicht mit dem Brief komme, sondern er ist da und beschützt mich auch.
Zu einem späteren Zeitpunkt hatte Sai Baba ja allgemein verkündet, dass er keine Fußberührung, also Pad Namaskar, mehr erlaubt. Und das war aus dem Grunde gesagt worden, dass man nicht so sehr an seiner Form hängen sollte, sondern sich allmählich von der Form, von der körperlichen Form lösen sollte. Dann wurde es aber einigen doch, während sie eine Aufführung hatten oder so, einigen prominenten Anhängern erlaubt, die aber vorher fragen mussten, ob sie die Füße berühren können.
Deswegen hat Sai Baba auch nicht wie andere Yogis, die den Kopf berühren von jemand und diese, wie bei Ramakrishna es passiert ist, dass er einem Schüler das dritte Auge berührt hat und der ist umgefallen und hat so viel Energie und Schub bekommen, dass er total verwirrt war. Und dann hat er es auch nie mehr gemacht. Und ich hatte bei Sai Baba immer das Gefühl, es gibt nur die Energie bekommst du, die du auch verarbeiten kannst. Im Vergleich zu anderen Yogis, wie ich vorhin schon mal erzählt habe, du kommst in einen Raum und bist total überwältigt. Du weißt gar nicht wohin, gell, mit dieser Energie. Und dann kommen all diese Gedanken auch. Bei Sai Baba war es eher so sekundenweise wurde, denn wie ich gesagt habe, der Vorhang auf, ganz kurz, welche Macht dahinter stand. Der Vorhang wieder zu und genau die richtige Dosierung an Energie wurde dem Menschen gegeben. Weil jeder hat eine andere Art, mit Dingen umzugehen. Und das fand ich eben auch das Bezeichnende. Du bekommst nur das, was du wirklich auch verträgst. Es ist ein langsamer Prozess und nicht dieser schnelle Prozess, wie bei manchen Yogis, die Menschen total überwältigen und dann teilweise manche auch in der Psychiatrie landen, weil sie das gar nicht verarbeiten können.
Gut, dann können wir das ja hier auch so machen. Ihr bekommt auch nur das, was ihr vertragt. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Benno Wesener, dass er uns besucht hat und so ausführlich aus der Zeit von 1970 erzählt hat, die, wenn ihr auch noch mehr wissen wollt, natürlich in dem Buch zu finden ist. Vielen Dank und Sai Ram.
Damit, liebe Hörerinnen und Hörer, ist auch der zweite Teil dieser wunderbaren Veranstaltung zu Ende. Und ich hätte gern von Benno Wesener noch so viel mehr über diese segensreiche Zeit 1970 bei Sai Baba gehört. Und wenn ich mir Benno im Doti vorstelle, da muss ich echt schmunzeln. Aber natürlich konnte diese Veranstaltung, durch die Norbert Nikolaus führte, nur einen Bruchteil dessen, was der Autor Howard Levine in seinem Buch »Die Chance deines Lebens« niedergeschrieben hat, berühren. Sind Sie neugierig geworden? Dann können Sie das Buch im Buchzentrum der Satya Sai Vereinigung unter der Nummer 1122 bestellen. Es hat 180 Seiten und kostet 8 Euro. Viel Spaß beim Schmökern. Im Namen des gesamten Radioteams verabschiedet sich am Mikrofon heute für Sie Ihre Evelyn Seliger.